Bei einem Urlaub in Italien habe ich einen Trecker gesehen, auf den ein Lamborghini-Schild drauf war. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Hat er das einfach da drauf gemacht oder baut Lamborghini jetzt auch Trecker? Als ich dann nachgegoogelt habe, habe ich festgestellt, ursprünglich hat Lamborghini Trecker gebaut. Aber der Besitzer von Lamborghini hat dann gesehen, wie gut das mit Ferrari läuft und hat sich gedacht, ach Mensch, ich würde gerne nicht nur Trecker bauen, sondern auch irgendwas, was Emotionen hat und wo man stolz drauf sein kann, und hat dann sich entschieden, auch diese schnellen, schnittigen Rennwagen zu bauen. Und heutzutage, zumindest für mich, war es so, dass ich gar nicht mehr wusste, was der Ursprung von den Lamborghini-Werken war, sondern ich habe es mit den Rennwagen assoziiert. Und wenn man guckt, von Treckern zu Rennwagen ist ja ein sehr weiter Weg. Von daher ist es so, wenn Dinge schon lange in dieser Welt sind und sich weiterentwickelt haben, ist es gut, mal darauf zu blicken, wie und wo hat das Ganze eigentlich angefangen. Denn im Laufe der Jahre verändern sich ja Dinge, entwickeln sich ja Dinge. Ich meine, alle Älteren, wenn die an ihre Kinder denken, wie die mal so klein waren und auf einen einzigen Arm passten, und meine Güte, jetzt sind sie manchmal größer als man selbst. Manche Strömungen, manche Ideen, die in dieser Welt geboren sind, verändern sich. Und nach 2000 Jahren Christentum ist es gut, wenn wir auch bei unserem Glauben nicht nur darüber nachdenken, was ist uns jetzt wichtig und was ist jetzt dran und was sind die Kernaussagen, die heutzutage laufen, sondern dass wir uns auch überlegen als Christen, wo ist eigentlich unsere Herkunft? Wo kommen wir her und was sind eigentlich die Grundereignisse, die entscheidenden Ereignisse, die entscheidenden Aussagen, die eigentlich sozusagen am Start unseres Glaubens waren? Und insbesondere, ich meine, bei Lamborghini kann es einem ja egal sein, was sie vorher gebaut haben. Aber insbesondere, wenn wir sagen, dass Jesus Christus eine Relevanz für uns hat, heute genauso wie damals, weil er auferstanden ist und weil er ein Teil Gottes ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir sozusagen an den Anfangspunkt zurückgehen und gucken, wer war eigentlich Jesus und was hat sein Leben ausgemacht, wenn wir sagen, dass Jesus als Teil Gottes gestern, heute und in Zukunft derselbe ist. Von daher ist es also wichtig, auch wenn Kreuzigung nicht so ein schönes Thema ist, und auch vielleicht nicht so in unseren Zeitgeist heutzutage reinpasst, ist es eine gute und wichtige Möglichkeit, sich am Karfreitag darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Grundlagen unseres christlichen Glaubens? Was ist Kick-off, die Grundidee, die Anfangsvision, die den christlichen Glauben ausgemacht hat? Und dazu gehört die Kreuzigung, und ich lese jetzt die Kreuzigung aus dem Lukas-Evangelium, dem 23. Kapitel. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selber retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm: Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch. Und Jesus schrie laut: Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Die Kreuzigung Jesu ist in den Evangelien ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Das heißt also, dass unter Umständen die eine oder andere Sache, von der ihr denkt, Mensch, das war doch auch bei der Kreuzigung, nicht in diesem Text enthalten ist. Ich werde mich auf diesen Text hier konzentrieren und möchte euch ein paar kleine Kurzgedanken und zwei wichtige Gedanken mitgeben. Die Kurzgedanken. Das erste: Warum war da ein Schild bei Jesus über dem Kreuz, auf dem steht Jesus, König der Juden? Bei den anderen stand ja auch nicht drauf, was sie gemacht haben. Gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine, die ich plausibel finde, ist folgende. Pontius Pilatus hat normalerweise seinen Sitz als Prokurator nicht in Jerusalem gehabt, weil das war zu weit entfernt von den Versorgungslinien Roms. Und da waren auch zu viele verrückte Israeliten um sich herum, sondern er lebte in Caesarea direkt am Mittelmeer, nah an den Versorgungslinien und möglichst weit weg von diesen barbarischen Stämmen, die da im Hinterland lebten. Allerdings, es war über die Jahre so gewesen, dass immer um das Passafest herum eine sehr unruhige Atmosphäre war, weil dieses Volk ja daran glaubte, dass es da mal einen König gäbe, der sie befreien würde und der richtig Ärger machen würde. Natürlich alles Mumpitz, die römischen Götter sind stärker. Aber wenn irgendein Verrückter genügend Leute sammelt und es einen Aufstand gibt, gibt es Riesenärger für den Prokurator, weil es gibt zwei wichtige Jobs für einen Prokurator: Steuern eintreiben und Ruhe halten. Und deswegen kam Pontius Pilatus zu dem Passafest immer nach Jerusalem, um sozusagen mit seinen Soldaten ganz nah an den Ereignissen zu sein und, falls etwas schiefgehen sollte, sofort jeglichen Aufstand, jegliche religiösen Wirren im Keim zu ersticken. So auch dieses Jahr. Und dann kommen doch da so ein paar wichtige Juden und hohe Priester halt von dieser Religion, die sie dort haben, und wollen unbedingt am Freitagmorgen noch ein Todesurteil haben. Und die Römer hatten die Gesetze der Völker, die sie erobert haben, normalerweise gelten lassen, sofern sie nicht strikt gegen römisches Gesetz waren, behielten sich aber vor, Todesstrafen selber zu entscheiden. Und jetzt wollten also die Mächtigen dieses Volkes unbedingt, dass da einer noch so kurz vorm Passafest hingerichtet wird. Das ist natürlich nicht das, was Pontius Pilatus mag, schon gar nicht morgens früh. Ich meine nicht, dass er zimperlich war. Niemand wird Prokurator, wenn er zimperlich ist. Sondern was ihm widerstrebte, ist, dass sie ihm die Pistole auf die Brust setzen und sagen: Wenn du nicht diesen Mann tötest, gibt es hier Ärger und Unruhen und das melden wir dem Kaiser. Er wird also sozusagen gezwungen, dem Willen der jüdischen Mächtigen nachzugeben. Und das hat für ihn sicherlich einen bitteren Nachgeschmack, so erpresst geworden zu sein. Und ein erster Tritt gegen Schienbein ist, dass er sagt: Okay, wenn ihr sagt, das ist der König der Juden, dann soll das auch auf dem Kreuz stehen: König der Juden. Seht her, ich, Pontius Pilatus, kreuzige euch euren König. Daraufhin kommen die Hohepriester und sagen: Nein, nein, schreibt der von sich selber sagt. Aber Pilatus sagt: Was ich geschrieben habe, bleibt stehen. Das wäre meine Interpretation, dass Pontius Pilatus den Mächtigen des Volkes deutlich machen will: Letzten Endes, ihr habt mich gezwungen, aber ich habe immer noch die Hosen an. Das Zweite, was erzählt wird, ist, dass der Vorhang zerreißt. Da gibt es im folgenden Vorhang: Es gab einen Vorhang, der im Tempel, das Allerheiligste, da wo niemand rein darf, außer einmal im Jahr der Hohepriester, von dem Rest des heiligen Bereiches des Tempels trennt. Und das heißt, dass dieser Vorhang zerreißt. Was bedeutet, dass es sozusagen keine Grenze mehr gibt zwischen dem Allerheiligsten, da wo Gott wohnt, und den Menschen. Die Trennung, die im Alten Testament ganz stark ist, zwischen Profanem, Weltlichen, dem Normalen und dem Heiligen, ist aufgehoben. Es gibt nicht einen Bereich, den du reinigen müsstest, den du entsündigen möchtest. Und es gibt nicht einen Bereich, wo Gott in Besonderem da ist, sondern das ist aufgehoben. Gott ist überall da. Das Interessante ist, es gibt in der jüdischen Tradition gibt es eine Aussage darüber, dass es schon vorab wahrnehmbar war, dass der Tempel zerstört werden wird. Weil nämlich das ewige Licht, was dort leuchtete, dass das verloschen sein soll. 40 Jahre, bevor Jerusalem erobert worden ist. 40 Jahre, bevor Jerusalem erobert worden ist, 79, und wir kommen ungefähr in die Zeit, in der Jesus gekreuzigt worden ist. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Tempel zerreißt oder so, kann man sich vorstellen, dass in diesem Zusammenhang auch dieses ewige Licht erloschen ist. Von daher ist es vielleicht ein interessanter Hinweis darauf, dass das so genau so geschehen ist und nicht nur symbolisch zu verstehen ist. Mein letzter Gedanke, kurzer kleiner Gedanke, ist, ganz am Ende dieses Textes, da tauchen auf einmal die Frauen auf. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass die Freunde Jesu dastanden und Frauen genannt werden. Es wird so sein, dass dann bei der Auferstehung die Frauen die zentrale Rolle spielen. Die Frauen sind die, die als Erste am Grab sind. Was nach damals antiker Sitte ziemlich ungünstig war, weil Frauen gar nicht als Zeugen zugelassen waren. Und das war ein großer Fehler Gottes, dass er halt Frauen als Zeugen genommen hat und nicht Männer. Er hätte das wissen müssen. Aber über viele Kapitel lang wird die Geschichte Jesu erzählt von Jesus und seinen Jüngern. Und Frauen werden ganz, ganz selten erwähnt. Und hier am Kreuz auf einmal geraten die Frauen in den Fokus. Und von dem Moment an, sozusagen, wo sie mit am Kreuz stehen und gucken, genauso erwähnt werden wie die Männer, wird deutlich, die Frauen werden in der Zukunft eine andere Rolle spielen. Eine bedeutende Rolle werden sie schon dann spielen, weil sie die sind, die die Auferstehung Jesu bezeugen als Erste und nicht die Jünger. Da wird meiner Meinung nach deutlich, dass dieser Satz, den Paulus sagt, dass es bei Jesus weder Männer noch Frauen, weder Reiche noch Arme, weder Sklaven noch Sklavenhalter gibt, sondern dass alle Menschen gleich sind, das deutet sich meiner Meinung nach an dieser Stelle an. Okay, das waren meine Vorbemerkungen. Sicherlich gibt es auch noch einiges anderes zu erzählen, aber so eine Predigt soll ja auch nicht zu lang werden. Jetzt möchte ich auf einen ganz bestimmten Punkt hinkommen, nämlich dem Punkt, warum denkt der Hauptmann, der römische Hauptmann, dass Jesus ein Gerechter gewesen ist und jemand von Gott? Was ist der entscheidende Gedanke? Kannst du nochmal den Text auf die... Da ist es genau. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es will. Was ist der Grund dafür? Ich meine, Jesus hat ja eigentlich nur am Kreuz gehangen. Was ist der Grund, warum dieser römische Hauptmann, der vielleicht schon ein paar Jahre da in Jerusalem stationiert war und der sicherlich schon eine ganze Reihe von Kreuzigungen erlebt hat, was ist der Auslöser dafür, dass er denkt, ja, das war ein besonderer Mensch? Nun, ihr habt eure Sitznachbarn eben schon ein bisschen kennengelernt und ich möchte euch einfach mal austauschen, darüber legt einfach mal ganz kurz zusammen, was denkt ihr, was das Besondere an Jesus ist, dass so ein römischer Hauptmann sagen könnte, hey, dieser Mann war was Besonderes. Was für ein Gedanke würde euch einfallen? Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Verhalten von gekreuzigten Menschen normalerweise so ist. Davon hat der Hauptmann wahrscheinlich viel mehr Ahnung gehabt. Auch wenn wir Christen vielleicht denken, boah, Tod am Kreuz und schon ganz viele Predigten gehört haben, wie schlimm dieser Tod am Kreuz ist und der Tod am Kreuz ist wirklich ein sehr unangenehmer Tod, ist es nicht so, dass es so wenig Leute traf. Es gibt Berichte darüber von Flavius Josephus, dass als Jerusalem belagert wurde, dass die Römer so viele Leute gekreuzigt haben, dass ihnen die Bäume ausgegangen sind und gar nicht mehr genug Bäume hatten. Und dass man auf dem Weg nach Jerusalem schon ein ganzes Stück, bevor man in Richtung der Kreuze kam, schon hören konnte, das Jammern der Leute, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat. Also von daher war das jetzt keine Ausnahmesituation. Der Hauptmann hat auf alle Fälle, war er ganz nah dabei und hat das kontrolliert, weil gekreuzigt wurden nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, bei denen den Römer richtig fest deutlich machen wollten, wir machen euch fertig. Guckt euch den Gekreuzigten an, dann wisst ihr, was euch blüht, wenn ihr hier Stunk macht. Das heißt, das waren oft auch Leute, die Einfluss hatten. Und deswegen war es wichtig, dass diese Leute, die zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurden, wirklich tot waren. Und deswegen haftete ein Hauptmann mit seinen Leuten für die Delinquenten mit seinem eigenen Leben. Also er garantierte dafür, dass die Leute wirklich tot sind und nicht irgendjemand seinen Jungen freikaufen will, weil er doch einfach nur mal eine dumme Sache gemacht hat oder so. Und von daher hat der Hauptmann das ganz genau gesehen. Was ich überlegt habe, ist, wie würde ich mich verhalten, wie würden sich Menschen verhalten, die alles verloren haben, wo es nichts mehr auf irgendwas ankommt, wo es auch nicht mehr schlimmer werden kann. Und dann nageln dich Leute da am Kreuz fest und wollen dich jämmerlich verrecken lassen. Was würde ich den Leuten an den Kopf werfen, wenn ich noch Atem hätte? Wäre ich höflich zu denen, weil ich meine, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Oder würde ich denen die Pest am Hals wünschen? Und die Schmerzen, wenn ich dann da also so hänge, auf was achte ich dann? Hänge ich da in meinen eigenen Schmerzen? Hänge ich in meinem Hass? Oder habe ich tatsächlich noch einen seelsorgerlichen Blick für jemanden, der neben mir hängt? Für mich persönlich ist der faszinierendste Satz an der Kreuzigungsgeschichte, dass in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wird, er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich ein bemerkenswerter Satz. Da ist jemand, der zu Unrecht gekreuzigt wird, der die ganze Nacht schon gefoltert und geschlagen worden ist und der jetzt so ein Gebet sprechen kann. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jemand, der nicht Gewalt gelebt hat, der sich der Gewalt entzogen hat, der nicht hätte sagen können, naja, ich habe schon 30 gefoltert und jetzt hat es mich halt erwischt, sondern jemand, der sozusagen ein ganz anderes Leben geführt hat und jetzt wird er gefoltert und getötet. Ich kann mir vorstellen, dass der Hauptmann schon eine Menge Flüche gehört hat bei den Kreuzigungen. Eine Menge Hass, eine Menge Wut, eine Menge Ärger. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für den Hauptmann eine ganz neue These ist, dass ein Verurteilter zu dem Hauptmann und den Soldaten, die ein Urteil ausführen, sagt: Vater, also Gott, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich eine Sache, an der deutlich wird, dass Jesus eine einzigartig ist und eine besondere Rolle hat in unserer Weltgeschichte. Und dass er mit etwas heraussticht, mit einem Gedanken heraussticht, der uns Menschen leider als Gesamtsumme, als Menschheit viel zu wenig vertraut ist. Der Gedanke des Vergebens. Das ist meiner Meinung nach bei Jesus ein wesentlicher Punkt, ein Zentralpunkt unseres christlichen Glaubens, auf dem unser christlicher Glaube eigentlich basiert. Wir reden ganz viel davon, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Das heißt, geh zu Jesus hin und bitte ihn um Vergebung. Ich möchte euch heute aufs Herz legen, den Gedanken mal andersrum zu sehen. Der Tod Jesu am Kreuz nicht als Anlass für Jesus um Vergebung zu bitten, sondern der Tod Jesu am Kreuz als Vorbild zu nehmen für mein Leben und zu überlegen, wem kann ich vergeben? Wo kann ich Vergebung ins Leben hineinbringen? Bevor ich das noch weiter ausführe, möchte ich deutlich machen, dass die Geschichte der christlichen Religion leider anders gelaufen ist. Wenn wir in die Geschichte der christlichen Religion hineingucken, können wir sehen, dass Christen sehr unversöhnlich gehandelt haben. Mit Andersgläubigen, mit Feinden, sogar aber mit ihren eigenen Leuten. Und selbst am Rande der Neuzeit, zur Zeit der Reformation, war da sehr viel Unversöhnlichkeit. Und es gibt immer noch unter uns Christen die Tendenz, wenn eine Gruppe von 20 Christen zufälligerweise unterschiedliche Meinungen haben, dass man hinterher drei Gruppen hat mit je einer neuen Meinung und einer neuen Gruppierung. Und dass man sich gegenseitig dann den Glauben abspricht oder den wirklichen Glauben abspricht oder den wirklich richtigen Weg. Leider ist es in unserer christlichen Tradition ein Gedanke, der nicht immer wirklich so gelebt worden ist. Und deswegen möchte ich deutlich machen, genauso wie es wichtig ist, bei Lamborghini zu sehen, die können auch Trecker, beides hat breite Reifen, aber die Trecker sind das Ursprüngliche, möchte ich deutlich machen, der Ursprung der christlichen Religion ist ein Religionsstifter, der zu Unrecht verurteilt wird und den Menschen, die ihn foltern, sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Urgedanke des christlichen Glaubens. Wie sehr würde die Welt anders aussehen, wenn die Nationen, die der Meinung sind, dass sie christlich sind, wenn sie viel stärker das leben würden? Okay, die Nationen sind das eine, mein eigenes Leben ist das andere. Was bedeutet das für mich heute? Keine Ahnung, wie es Jesus so am Kreuz ging, aber sicherlich nicht gut als echter Mensch, als echter Gott, aber als echter Mensch mit echten Schmerzen. Von daher glaube ich, dass diese Sätze Jesus nicht leicht gefallen sind. Und wenn man das auf dem Hintergrund sieht, dass er die Nacht noch von diesen oder anderen Soldaten gefoltert worden ist und aufs Schlimmste ausgepeitscht worden ist, dann kann man verstehen, was für ein Potenzial an Wut und Hass eigentlich da drin stecken könnte. Und trotzdem sagt Jesus das. Anderen Menschen zu vergeben, die mir wehgetan haben, die mich verletzt haben, ist keine leichte Aufgabe. Und man kann diese Aufgabe anderen Menschen vergeben auch nicht miteinander vergleichen. Weil es Welten gibt zwischen das, was Dinge und was Menschen uns antun. Da gibt es harmlose kleine Sachen, da gibt es schlimme Sachen, da gibt es bestialische Sachen. Auch der Zeitpunkt, wann Dinge geschehen sind und wie groß die Auswirkungen dessen, was Menschen uns tun, sind vollkommen unterschiedlich. Und ich will jetzt hier kein Patentrezept sagen. Ich möchte einfach nur diesen Punkt setzen. Es gilt nicht nur irgendwo in der Welt, dass es gut wäre, wenn wir einander vergeben würden und wenn wir bereit sind, Menschen, die uns verletzt haben, zu vergeben, sondern es ist sozusagen unsere Aufgabe, das auch in diese Welt hineinzubringen. Vielleicht gibt es Menschen, von denen du verletzt worden bist, auf die du echt sauer bist, wo du das eigentlich weißt und du müsstest eigentlich nur mal dich darauf konzentrieren, das zu machen und dich da bereit für zu machen. Vielleicht gibt es Dinge, die so tief in dir drin sind und so schlimm sind, dass allein der Gedanke daran schon dich würgen lässt und nur automatisch die Idee kommt, nein, niemals. Never ever. Warum ist dieser Gedanke so wichtig? Was wäre gewesen, wenn Jesus dort am Kreuz hängend die Jünger angeguckt hat und ihnen gesagt hätte, habt ihr gesehen, wer mich gekreuzigt hat? Die Römer. Als nächstes ist eure Aufgabe als Christen, macht die Römer fertig. Jeden Einzelnen. Was wäre passiert? Was ganz anderes. Aber sicherlich nicht das, was geschehen ist, dass das Christentum sich innerhalb des Römischen Reiches ausbreiten konnte. Unser Wut, unser Hass, das nicht vergeben wollen, hält uns gefangen. Auf Dauer. Auf Dauer hält es uns gefangen. Manchmal haben wir das Gefühl, Wut und Hass und nicht vergeben gäbe uns Macht, gäbe uns Kraft. Aber ich glaube, das ist nicht so. auch eine sehr weit verbreitete Botschaft an Karfreitag ist, dass der Tod Jesus uns frei macht. Und auch da reden wir ganz viel davon, er macht uns frei von unserer Schuld. Und ich möchte euch heute diesen Gedanken geben, an anderen Menschen zu vergeben, macht uns auch frei. Macht uns frei ein Stück von dieser Sache, die dieser andere Mensch an uns getan hat. Das ist meiner Meinung nach einzigartig. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke innerhalb des christlichen Glaubens. Der Gedanke, dass wir bereit sind, so wie Jesus Christus es bereit war, dass wir bereit sind, Menschen zu vergeben. Menschen zu vergeben in dem, was sie getan haben und Gott zu bitten, Vater, bitte vergib ihnen. Wir singen nun das Lied, O Haupt voll Blut und Wunden.